Ein herzliches Hallo zu meinem Podcast Rückverzaubert, verwurzelt in der christlichen Tradition, offen für Neues. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Hier geht es um eine christlich geprägte Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt, zwischen Wissenschaft und religiöser Erfahrung, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. Ich bin Sandra, Theologin und Journalistin. In meinen Beiträgen und Interviews widme ich mich persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen aus einer metamodernen, integral-christlichen Perspektive. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf meinem Blog, in meinen Büchern und in meinen Seminaren. Herzlich willkommen, Helge Seekamp. Ja, ich habe dich heute eingeladen, weil ich entdeckt habe, dass du in einem ähnlichen Schnittfeld unterwegs bist, nämlich zwischen Metamoderne und Christentum. Und das fand ich mega spannend und dachte mir, ich will einfach mal wissen, was dich da so bewegt und was ihr so treibt. Und habe deswegen die Fühler ausgestreckt.
Super.
Total dankbar, Helge, dass du hier bist und dass ich dich mit meinen Fragen löchern darf. Ja, und jetzt möchte ich dich aber unseren Hörerinnen und Hörern zunächst erstmal vorstellen. Auf eurer Homepage schreibst du über dich: Theologe mit Leidenschaft, metamodern, apokalyptisch, postkolonial, historisch, narrativ. Du bist Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche in Lippe, also Nordrhein-Westfalen, und warst zuletzt 24 Jahre, eine ganz schön lange Zeit für dich,
Ja,
in der
ja, ja, ja.
evangelisch-reformierten St. Pauli-Gemeinde in Lemgo tätig. Jetzt sozusagen im Ruhestand, wobei ich Ruhe eher in Anführungszeichen schreiben würde bei dir. Und darüber hinaus hast du auch über viele Jahre eine christliche 12-Schritte-Selbsthilfebewegung mit dem Namen Endlich Leben gegründet und auch begleitet. Du
Ja.
bist außerdem Buchautor und hast unter anderem über die Metamoderne und über eine neue Lesart der Bibel ein Buch verfasst. Wir gehen auf dieses noch später ein. Und magst du vielleicht noch etwas zu deiner Person ergänzen, Helge?
Ja, ich meine, das ist in Deutschland schon spannend, wenn man stark reformierte Wurzeln hat, theologisch. Also das ist mir auch sehr wichtig. Und ich bin ein pneumatologisch orientierter Theologe, was jetzt fachlich einfach heißt, dass der Heilige Geist in seiner Rolle und mit der wissenschaftlichen Perspektive, was bedeutet das, Heiliger Geist, und was soll das alles im Glauben, sehr für mich sehr weit vorne ist und die anderen Felder und da dranhängenden theologischen Weichenstellungen weiter hinten. Aber das ist sowieso ganz schnell auch wieder mal anders. Aber wenn du mich fragst, bin ich da sehr stark engagiert gewesen, auch habe mich da auch vertieft in verschiedenen Weisen. Zum Beispiel Walter Hollenweger. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Schweizer, der auch international dann in der reformierten Szene. Ja, zum Beispiel, ich lasse das Stichwort mal einfach stehen. Das sind viele, viele Theologen, die auch noch eine Rolle spielen in meinem Leben.
Danke, danke. Wir fangen jetzt aber mal mit dem Stichwort Metamoderne an, weil wir das ja so ein bisschen teilen. Und jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchte ich ganz kurz, vielleicht wer jetzt noch überhaupt nicht viel von dem Begriff gehört hat und nicht ja, wirklich weiß, worum es da geht. Dieser Begriff wurde eingeführt, zunächst vor allen Dingen von zwei Kulturwissenschaftlern, Vermeulen und van der Acker, in ihrem Beitrag, also in einer Zeitschrift einfach, Notes on Metamodernism. Also da ging es quasi schon um Metamodernismus in der Überschrift. Und das war eine Veröffentlichung in einem Journal of Aesthetics and Culture. Also das schon am Titel hört man, da ging es um Ästhetik und Kultur, also um Kulturwissenschaft eigentlich. Und das wurde 2010 veröffentlicht. Und die beiden hatten eben die Beobachtung gemacht, dass es einfach in vielen Bereichen der Kultur da interessante, sagen wir mal einfach, Bewegungen gibt oder Neuheiten gibt und das unter diesem einen Begriff zusammengefasst. Also eigentlich bezeichnet dieser aber eine ganze Bewegung und ja auch gleichzeitig, also man spricht von einer Epoche, je nachdem, manche sprechen von einer philosophischen Strömung, die sich da zeigt. Und es gibt natürlich auch verschiedene Schulen. Also das Ganze ist ja alles andere als einheitlich derzeit. Ganz bekannt, vielleicht jetzt so für uns ist eher noch der Hansi Freinacht, weil der eben dieses Spirit Dynamics eben, ja auch
Ja.
mit bezieht in seinen philosophischen Überlegungen. Etwas weniger bekannt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ist dieser Luke Turner, aber ich mag sein Manifest. Ich weiß nicht, kennst du ja sicherlich. 2011 hat das einfach auf seinem, es ist ein Künstler eigentlich, Fotograf und Autor, und der auf seinem Blog ein Manifest geschrieben hat, wo er dann den Metamodernismus auch irgendwie definiert, auf seine eigene Art und Weise. Ein Kernbegriff ist dabei bei ihm die Oszillation, also so dieses Pendeln immer von einem zum anderen. Und
Ja.
er definiert das jetzt, also er hat so die Stichworte Pendeln zwischen Ironie und Aufrichtigkeit, Naivität und Klugheit, Relativismus und Wahrheit, Optimismus und Zweifel. Was sind denn für dich, was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Kennzeichen von dieser Metamoderne? Und wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich damit zu be beschäftigen?
Oh, das sind jetzt große Fragen. Also ich fange jetzt mal auf der schlichteren, also einfachen Ebene insofern an, dass ich sage, das, was mich wirklich fasziniert, ist die Gleichzeitigkeit von Spannungspolen, die letztlich in Varianzen jetzt verschiedener Deutungen jeweils dann doch da sind. Also ob das jetzt kulturelle Muster sind, oder ob das Werte sind, die in Spannung stehen miteinander. Ich habe also den Wertekompass, den metamodernen Wertekompass für die Gemeinde mal ausgearbeitet, so, weil wir das in unserer Kirchengemeinde genutzt haben, um Unterschiedlichkeit in Handlungen, aber auch in theologischer Deutung in einer Gemeinde zusammen fruchtbar werden zu lassen, dass nicht jetzt so eine charismatische Ecke da irgendwo rumlungert und dann die, ich sage mal, konservativen Knochen noch mit dem Pietismus winken, sondern dass man eben herausfindet, der eine hat den Schatten des anderen ausgeblendet oder sieht nur den Schatten des anderen. Und jetzt können wir ja gucken, ob wir die Stärken des anderen sehen und die eigenen Schatten dann als Schatten auch wahrnehmen, weil wir die ja überwinden wollen. Das gibt auch natürlich Dinge, die nicht immer alle gut und toll sind. Also dass man zu einer gemeinsamen Mitte findet. Und das wäre für uns jetzt in unserer Idee, dieses Geheimnis Gottes, also habe ich das für mich zumindest formuliert. In der Gemeinde gibt es da unterschiedliche Formulierungen. Da merkt man auch schon wieder, das hat auch wieder mit der Tradition zu tun. Die einen sagen, der Jesus Christus ist in der Mitte, ja. Die anderen sagen Gott oder von mir aus auch das Leben, ne? Schöpferisch, lebendig, da kommt dann der Geist. Oder eben, das ist dann eher mein Wort, das ich im Augenblick nutze, wäre das Geheimnis des Seins oder das Geheimnis des großen Ganzen oder so, ja. Das sind ja auch die Fragen, die wir uns jetzt neu stellen. Wie beschreiben wir Gott? Was ist Gott für uns? Ja, wie wir da hingekommen sind, da merkst du schon, das hat in der Gemeinde biografisch natürlich auch Wurzeln, weil wir schlicht und einfach ein bunter Haufen waren und sind und dann irgendwas brauchten, um uns zu orientieren. Und das Herausfordernde ist ja immer, wenn du keine Worte hast für etwas, dann kannst du es eigentlich nicht begreifen, nicht wahrnehmen, aber auch nicht kommunizieren. Das war jetzt für mich dann, das war dann das letzte, also es war ein langer Weg, es war im Grunde das letzte und beste Wort, das jetzt für mich das große Bild beschreibt. Was kommt nach der Moderne, man kann fast so sagen nach der Postmoderne, wobei auch diese Begriffe ja sehr weit und verschieden definiert sind. Und dann würde ich sagen, ja, die Metamoderne. Das ist wie eine Art Hoffnungswort für mich. Ich erwarte mir davon die guten Seiten, die guten spannungsvollen Seiten der jeweiligen Vorgängerepochen bis hin zur Vormoderne, also im Spiral-Bereich, ne, wäre das so die blaue Phase vor der Aufklärung, vor der orangen Entwicklung der Menschheit. Also, dass wir alle diese Werte ins Bild kriegen und eine Gesellschaftsidee entwickeln, wo versöhnte Vielfalt gelebt wird. Das ist sicherlich nicht einfach neu. Also, das haben ja viele schon irgendwie gehofft und hoffen, dass. Und auch theologisch ist das ja in der Ökumene ja das Stichwort versöhnte Vielfalt auf jeden Fall ein sehr großer und stärker Begriff, der oft genutzt wird. Und trotzdem ist für mich ganz vieles neu oder aufgegangen mit diesen Konzepten. Und ja, vielleicht können wir da nochmal in die Tiefe gehen, was das vielleicht im Detail theologisch bedeutet oder ja, vielleicht auch gesellschaftlich.
Ja, du sprachst gerade von Konzepten, also und hast gerade auch schon Spiral Dynamics, also die Farben quasi erwähnt von Bell. Gab es da noch andere Konzepte oder hatte ich jetzt gerade auch die Begegnung da mit Spiral Dynamics oder so dazu beschäftigt, dich dazu gebracht, dich mehr mit Entwicklungsmodellen vielleicht auch
Ja,
auseinanderzusetzen und
das ist so
vielleicht ein bisschen
richtig.
mehr zu differenzieren, weil ich finde, das ist ja so, zumindest bei mir sowas gewesen, wo dann wirklich, oder bei vielen, die ich auch kenne, so dann so Aha-Effekte da waren, so irgendwie man plötzlich was neu gesehen hat. War das bei dir dann ähnlich oder?
Ja, es gab so in den, also vor knapp 10 Jahren gab es oder vielleicht auch vor 7 Jahren so eine Spiral-Phase bei mir und dann habe ich angefangen, ah ja, ach ja, oho. Und dann habe ich angefangen, diese Stufenperspektiven nochmal in verschiedensten Varianten mir anzuschauen und habe dann aber auch die kritische Phase der Spiral-Phase gehabt, also nach dem Motto, oh, das könnte auch kolonial missverstanden werden als Aufstiegsgeschichte, eine Fortsetzung der, ich sag mal, diese Welt überwältigenden Fortschrittsperspektive. Alle müssen jetzt irgendwie in eine Richtung und so. Also das kann man eben auch schlecht nutzen im Sinne von einlinig oder eben nicht spannungsvoll bleibend. Und all diese, ja, dann fand ich eben, habe ich die Metamoderne entdeckt als Begriff und habe entdeckt, oh, die kommen ja auch irgendwo aus dem Spiralfeld. Und beschreiben sich ja auch in verschiedenen Vertretern, die sagen, ja, wir überwinden jetzt mal die 90er, ne? Spiral ist 90er, wir sind hier eben die Internetgesellschaft, also die hatten da in den 90ern all das Zeug noch nicht, was wir heute haben. Also wir sind eigentlich die Weiterentwicklung oder die Erweiterung, insofern wir jetzt das Internet haben und in die Internetgeneration muss auch eine andere Erzählung entwickeln miteinander. Und da haben wir auch neue Begrifflichkeiten, weitergehende Forschung und alles hat sich irgendwie weitergedreht, aber ist auch komplexer geworden und die Rückkopplungsschleifen und damit auch die kulturellen Memes, all das hat sich entwickelt. Und darum ist Metamoderne für mich schon das etwas weitergehende, also heutigere Konstrukt, wo ich das andere integriere. Ja.
Ja, das erlebe ich jetzt selber auch als ähnlich. Gerade vielleicht, weil es halt diese Vielfalt gibt. Also man kann das natürlich so sehen und so, aber es ist vermutlich ja auch bei der Moderne so gewesen, oder jetzt auch bei der Postmoderne, dass das ja auch nicht am Anfang irgendwie, oder es ist ja bis heute nicht so, dass man irgendwie sagen kann, hast du selber gesagt, so, das ist die Postmoderne oder so. War ja immer so,
Ja.
dass es bei diesen ganzen kulturellen Bewegungen oder auch einfach diesen Schritten der Menschheit sozusagen, gedanklichen Entwicklung, da gab es ja immer einfach eine Vielfalt an
Es ist eben die Gleichzeitigkeit der
Anfang.
Ungleichzeitigkeit. Also wir haben im Grunde gleichzeitig die verschiedensten Epochen oder Jahrhunderte, Jahrzehnte, Kulturen, Memes am Laufen. Also die Geschichten, die sich Menschen erzählen, haben eben alle ihre kulturellen Ausdrucksformen und das ist künstlerisch, das ist philosophisch, das ist einfach weltanschaulich und die leben alle fröhlich zusammen in einem Aquarium, schwimmen darum. Die Gefahr ist eben heute, dass wir uns die Köpfe einschlagen, wenn wir nicht fähig werden, versöhnte Verschiedenheit zu entwickeln, also mit Respekt und so weiter. Also das wird die Herausforderung sein. Und das Ich bin jetzt gerade sehr im letzten Jahr auch sehr stark geprägt von dem Soziologen Beckwith. Der hatte das Buch geschrieben, Verluste. Das ist sein neuestes Buch auch und seine neueste Analyse der Moderne. Und er schreibt eben in dem Buch über die Moderne eine Geschichte oder eine Geschichte der Moderne und den Perspektive der Verluste. Was hat das an Verlusten erzeugt? Und er hat dann eine ganze Latte an Verlusten. Das könnt ihr in meinem Blog dann nachlesen, wo das zusammengefasst wird. Und das Spannende war für mich, dass er sagt, wenn die Moderne im Grunde, die jetzt gerade abstürzt, also er nennt das die Postmoderne und die Moderne ist für ihn eins, ja, es ist nur die Spätmoderne. Also wenn die Moderne ihre kritische Selbstreflexion in der Postmoderne nicht schafft, sondern einfach hängen bleibt irgendwo, von mir aus nehmen kritisch sein und nicht zu einer geheilten Moderne wird. Das nenne ich das jetzt mal so, ja, also eine reparierten, sagt er, glaube ich. Dann haben wir ein Problem. Dann wird die Menschheit, ist die Gefahr, dass die Menschheit sich auslöscht. Und das war auch und ist auch immer noch unser größerer Fokus ist eben die Metakrise, also die Verschlungenheit der Krisen mit dem Großmuster. Alles ist auch noch verstärkend durch den Klimawandel als Überkrise über allem, weil das ja unsere Lebensgrundlagen betrifft. Alles miteinander verschlungen, also ob Politik oder ja, bis hin zu KI und allem, was da kommt. Das alles ist ein Krisen. Ausdruck der Moderne und die Moderne produziert mit jeder neuen Heilung, also sie hat ja super Sachen wie Medikamente erfunden, ja, die uns heilen. Mit jedem Medikament gibt es auch wieder neue Nebenwirkungen oder gibt es eben wieder mögliche Probleme, die man vorher nicht gesehen hat. Mit einer Erfindung kommen auch Nebenwirkungen. Das Handy, das iPhone, das ich ganz bewusst erlebt habe als Aufbruch einer, ich dachte, als es damals vorgestellt wurde, sofort. Das wird alles verändern. Ja, hat es auch. Wie schnell das kommt, hat keiner gewusst. Das war viel, viel schneller als das Mobilfon. Also im Grunde 10 Jahre. Mobilfon hat ungefähr 20 gebraucht, bis es die meisten Leute in der Hand hatten. Also ich will nur sagen, das sind so Beispiele, einmal von Tempobeschleunigung, das sind Beispiele von
Aber durch die KI, ne? Also
einem, ja, die KI ist vor einem Jahr im Grunde aufgetreten in der breiten Öffentlichkeit. Also ich habe das jetzt erst, ja, irgendwann angefangen und das mit mir ganz viele. Und es ist völlig normal und wird jetzt alles übernehmen und wir werden jetzt nicht wissen, wo wir damit am Ende landen. Und diese guten Erfindungen, also doch ja, spannende und ich finde immer wieder hilfreiche Erfindungen, haben aber erstaunliche oder extreme Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Internet, Einsamkeit, ne, das iPhone. Jeder hat im Grunde das Internet in der Hand, das war ja die Vision. Und hat jetzt aber auch die Fake News in der Hand, ne? Das ist dann die andere Seite. Oder die KI könnte dazu missbraucht werden, die Weltherrschaft zu übernehmen, könnte aber auch unwahrscheinlich die Forschung und das Wissen voranbringen. Also beides ist immer möglich. Und darum sage ich, meine einzige Hoffnung ist eine Moderne, die sich ihrer Verluste und ihrer Probleme bewusst ist. Und das nenne ich dann Metamoderne, also eine Moderne, die auch das Gute aus den verschiedenen Perspektiven herausfischt und in ein spannungsvolles Gesamtbild packt.
Ja, das finde ich schön, weil das erinnert mich dann auch daran, dass ja manche die Metamoderne mit dem Begriff der Metakognition in Verbindung bringen. Also so diese Fähigkeit, also Stichwort Meta, über den Dingen so ein bisschen drüber zu stehen, also nicht damit vollkommen identifiziert zu sein. Sondern wirklich so ein bisschen einfach, wie wenn man sich zurücklehnt und so aus der Ferne so ein bisschen anguckt, was passiert denn eigentlich gerade überhaupt?
Ja,
Also so
das
einfach
ist sicher ein Aspekt, genau. Ja.
einfach auch zur Distanz, warum man sich nicht einfach total mitgerissen fühlt und gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich steckt.
Und muss auch mal zurücktreten können und sich das ganze Bild anschauen können. Das ist auch meine Leidenschaft. Als Theologe hat man das sozusagen auch immer schon studiert. Wir haben immer die Philosophie studiert, das sozusagen das große Bild des Kosmos und also vom Ganzen her zu denken. Und dann haben wir eben natürlich auch die Detailwissenschaften studiert, wie zum Beispiel Exegese. Ich bastle an der Bedeutung eines einzelnen Satzes in einer heiligen Schrift von vor 2000 Jahren rum. Also es waren alles so verschiedene Zugänge zu diesem ganzen Bild. Und alles gehört immer zusammen.
Jetzt hast du ja gerade auch schon so die Bibel zumindest fast angesprochen, ja. Das ist ja so ein bisschen vielleicht der Beitrag, den jetzt Theologen oder einfach Menschen, die sich für die Bibel interessieren, auch jetzt in der heutigen Zeit bringen könnten, dass wir es irgendwie schaffen, diese Relevanz dieses Buches ins Bewusstsein zu rufen, indem wir aber selber dieses Buch wirklich neu lesen und auch neu verstehen, weil mit dem, was wir bis jetzt vielleicht so an Handwerkszeug haben, haben wir, glaube ich, noch nicht alles ausgeschöpft. Also ich habe immer so das Gefühl, es gibt noch unglaublich viel verschiedene Möglichkeiten und Lesarten dieser Heiligen Schrift. Und dann kommt natürlich noch die Frage hinzu, also ich habe das auch mal in einem Blogartikel angesprochen, also bleibt diese Bibel jetzt wirklich so, wie sie jetzt ist mit diesem Kanon, oder wird der nicht demnächst vielleicht dann doch wieder aufgebrochen und kommen neue Schriften hinzu? Ja, also irgendwie scheint mir da ja momentan so ein Moment zu sein, wo das so ein bisschen fluide wird und wo auch viele Leute wirklich daran arbeiten, ganz aktiv, also auch Theologen, Philosophen, einfach diesem Buch wirklich auf einer anderen Ebene wieder Relevanz zuzusprechen. Aber eben zum Beispiel nicht mit der Brille von einem Dogmatismus oder von eben einer bestimmten Konfession. Also was ja im Studium habe ich also erlebt, dass sehr viel immer noch sehr stark und eng konfessionell wirklich gelesen wurde. Und für mich war dann der absolute Schock oder Obergau war dann halt quasi, da war ich ja im Pfarramt dann 2017, wo es dieses Martin-Luther-Jubiläum oder gab, da kam ja dann sozusagen anlässlich dessen diese neue Bibelübersetzung raus, und das war halt für mich persönlich, ich habe das eher so als krassen Rückschritt irgendwie erlebt, weil natürlich, die haben sich da viel Mühe gegeben und so, will ich alles nicht absprechen, aber ich hatte dann einen Kommentar eines Gemeindemitglieds, das hat mir einfach alles eröffnet, so, der hatte dann irgendwie gemeint, oh, endlich diese Bibel, die gefällt ihm. Und das war halt so einer, der stand halt für mich so für alles Rückwärtsgewandte, also was ich mir nur vorstellen konnte, also für die verstaubteste Theologie überhaupt, also Sühnetheologie und so weiter, wo ich mir dachte, oh je, oh je, wo gehen wir hin als Kirche, als evangelische? Ja, und ich habe ja nach und nach tatsächlich einfach entdeckt, zum Glück, es gibt ganz viele neue Ansätze, und du beschäftigst dich jetzt auch mit einem neuen, so habe ich es mitbekommen. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Also erstmal, bist du auf den gestoßen, und vielleicht, was hat dieser Ansatz für dich verändert in deinem Herangehen an die Bibel?
Ja, ich habe den englischen, anglikanischen, damit eher auch reformiert geprägten Theologen und Exegeten Andrew Perryman entdeckt. Der kommt aus der englischen emergenten Bewegung. Die gab es und gibt es in Deutschland auch noch. Da bin ich auch Teil von. Das ist im Grunde so eine intellektuelle Aufbruchsbewegung, eben die Post, was auch immer, Post, alle Postnummern, ne, zusammengedacht, was kommt dann bei raus? Und der Andrew Perryman hat dann eben in den 2012er Jahren sich selbstständig gemacht und etwas abgesetzt von dieser emergenten Spezialisierung als quasi sein Ding gefunden. Und das war, der nennt es historisch-narrative Exegese. Er hat wirklich bis heute, 2012 bis heute, also wie viele Jahre ist das, ne? Also 13, 14 Jahre lang schreibt er im Grunde, wie würde ich die Bibel neu lesen, wenn ich mit dieser Brille das Ganze anschaue? Und seine Grundentscheidung ist zu sagen, die Bibel sind eben nicht zeitlose dogmatische Aussagen, sondern immer schon gewesen und bleiben auch kontextgebundene Erzählungen innerhalb einer speziellen Geschichte, also einen ganz speziellen, in diesem Fall vorderasiatischen Geschichte von einem kleinen Volk Israel. Und diese historisch-narrative Exegese hat zwei Aspekte, eben diese historische Rückbindung an einen ganz speziellen Kontext, den er auch dann außerbiblisch weitermacht. Also er liest nicht nur Bibel, sondern alle außerbiblischen Quellen, die es von gibt, also Qumran, apokalyptische Texte aller Art, alles, was da im ersten, zweiten Jahrhundert oder auch davor schon vor Christus existiert, um eben also diese Verknüpfung mit den Denkformen dieser Zeit klarer zu kriegen. Das gab es in der historisch-kritischen Bibelauslegung ja auch schon. Die haben ja auch schon alle möglichen Kontexte mitgelesen. Nur er sagt jetzt, wir machen daraus jetzt keine Theologie wie Bultmann, der zum Beispiel dann sagte, ich mache eine Entmythologisierung und macht dann quasi so, er hat dann so eine individualistische Heilsperspektive rausgearbeitet, also anthropologische Konstanten und der sündige Mensch, der errettete Mensch und wie auch immer, müssen wir nicht vertiefen. Perryman sagt, es geht in keiner Weise um eine Theologie für uns heute, sondern es war ein Narrativ, darum auch ein Narrativ in dem Wort. Historischen narrative Exegese, es war ein Narrativ eines Volkes, Und dieses Volk hat dieses Narrativ in seiner Zeit für wichtig erachtet und hat es auch weiterentwickelt über, ja, vom Alten Testament zum Neuen. Er sagt, aber es ist eben kein neues Testament in dem Sinne, dass es was Neues, komplett Neues anbricht, also keine echte Revolution, wie wir das immer denken, jetzt das Christentum, sondern es waren alles Juden, es blieben alles Juden und die haben im Grunde ihr Narrativ weiterentwickelt. Und er ließ da auch damit auch den Jesus und den Paulus und alle natürlich, weil es auch Juden waren, sehr stark aus dem jüdischen Perspektive, also aus der jüdischen Geschichte mit den jüdischen Augen. Und das hat auch, das war auch eine Stufe auf meiner Denkentwicklung, der Herr Krüsemann gemacht, also der Alttestamentler Professor Krüsemann, mit dem, bei dem ich auch studiert hatte, ist auch ein reformierter Theologe. Und da merkst du auch, das sind alles so Quellen, ne? Du hast auf so einer, deiner Entwicklungsgeschichte irgendwelche Leute mit irgendwelchen Speziallinsen. Und das waren eben solche Menschen bei mir. Also der Frank Krüsemann, der eben sagt, das Neue Testament im Wahrheitsraum des Alten zu lesen. Das ist für ihn ein Buchtitel und ist gleichzeitig der Schlüssel. Also es geht ja immer um die Zuordnung Altes Neues Testament und in diesem Fall geht es darum zu sagen, es gibt keinen neuen Horizont außer dem alten alttestamentlichen Horizont und der Jesus ist da einzuordnen. Punkt. Ja, also es ist jetzt nicht mit Jesus kam jetzt eine neue Religion. Das ist insofern auch nicht revolutionär, weil es im ganz viele jüdisch-christlichen Dialog seit den 70er, 80er Jahren auch schon gesagt haben, aber es kommt hier alles zusammen. Und jetzt kommt also das Narrativ eines Volkes, ein Jesus, der Jude ist, ein Paulus, der Jude ist, und deren Horizonte. Der Jesus hat eine andere apokalyptische Perspektive. Also Apokalypse war ein ganz wichtiges Stichwort in der Predigt von Jesus. Der Tempel wird zerstört, ihr werdet in den römisch-jüdischen Krieg geraten, das wird hier alles untergehen und eine neue Zeit wird anbrechen. Und Paulus hat das Ganze ein bisschen weitergemacht. Er sagt nicht nur in Jerusalem oder in Israel, sondern das ganze römische Imperium wird nicht mehr das gleiche sein. Da wird im Grunde der Kaiser gestürzt, das ganze System wird geändert und am Ende übernimmt der Jahwe Gott mit seinem Christus im Grunde die Herrschaft. Und damit ist dann aber auch die Sache erledigt. Also das ist dann passiert, ja. Von daher ist für Paulus die Idee, ich muss hier durch das Europa wandern, ja, ich muss auf Missionsreise gehen, eigentlich das falsche Wort, weil es nicht um Mission geht, sondern es geht um eine Ankündigung, die die anderen ja nicht mehr verhindern können. Der jüdische Messias sitzt schon auf dem Thron, es ist nur noch eine kurze Zeit, dann wird der Kaiser das in Rom merken und dann wird hier alles, was bisher gegolten hat, sich auf den Kopf stellen und es gibt im Grunde eine Revolution, eine sozialpolitische Revolution. Da wird ein neuer Gott inthronisiert, eine neue Herrschaft, eine gerechte Tora-Herrschaft, die eben von dem jüdischen Gott her Ordnung für alle Völker bringt. Aber nicht alle bekehrt unbedingt. Das ist gar nicht das Ziel war gar nicht, das Römische Reich zu bekehren, jetzt mal aus Paulus Sicht, sondern das Ziel war, diese Umkehr der Verhältnisse anzukündigen. Und ob er gedacht hat, jetzt sind alle Christen oder, ne, in Klammern, das gab es ja noch gar nicht, das gibt es ja erst seit dem zweiten Jahrhundert. Und ob er gedacht hat, alle werden jetzt Juden, nein. Alle werden Messias, glaube ich. Ja, das ist so, die würden es merken, das ist einfach Fakt, da brauchst du auch nicht mehr glauben, das ist dann eben so. Alle werden aber nicht jüdisch im rituellen Sinne. Also das heißt, die Götter werden als sinnlose, stumme Nummern entlarvt, ja. Aber sie werden nicht Juden im Vollsinne alle oder so. Also da müsst ihr mir jetzt diese Vision des Paulus mal im Detail angucken. Und da merkt ihr schon, das ist jetzt ein anderes Narrativ, das ich hier gerade erzähle, als wenn ich hier sage, mit dem Jesus ist die Erlösung für die Menschheit in die Welt gekommen.
Ja, und vor allen Dingen, was ich halt auch daran spannend finde, ist ja, wenn man sich jetzt wirklich so in diesen Menschen vielleicht hineinversetzt, aus seiner Zeit heraus, dann denke ich mir auch, die waren ja Menschen wie wir heute eigentlich im Grunde auch.
Genau, die
Die
waren komplett
sind
wie
ja auch
wir.
Genau, und die hatten ja auch einfach vielleicht, also gerade wenn sie vielleicht auch leicht spirituell waren, wie Paulus, ich glaube, also ich denke, er war leicht auch spirituell. Er hat wahrscheinlich das einfach so ein bisschen auch gespürt, dass da wirklich sich was tut, also
Ja.
auf einer großen Skala. Also das ist ja auch, heute erleben wir das ja auch wieder so ein bisschen, dass Leute das scheinbar so
Ja.
spüren, dass sich gerade viel tut in der Menschheit. Und ich kann
Genau.
mir vorstellen, dass Paulus das vielleicht ähnlich ging, dass er das auch irgendwie so ein bisschen gespürt hat einfach und so eine Vorahnung dann natürlich ausgedrückt hat. Und so im Nachhinein, ne, also wie würdest du sagen, also man kann ja tatsächlich aus einer heutigen Perspektive schon sagen, wenn man jetzt so unsere Epocheneinteilung auch anschaut, tatsächlich ist es ja so, dass die Menschheit sich ja wirklich auf diese Epocheneinteilung eingelassen hat. Erstmal sieht man das an der Zählung jetzt mit, man zählt heute eben also mit Christus
Ja,
und
also
vor
es ist der
100
absolute
Jahren.
Einschnitt in der
Krass.
europäischen
Ist ja schon ein
oder
schönes
ja.
Zeichen, ne, dafür, dass es halt echt ein krasser Einschnitt war, ne? Oder was
Ja.
würdest du sagen? Also eigentlich lagen sie ja nicht vollkommen falsch mit dem, was sie da so gehört haben.
Nee, für mich ist das auch ein wichtiger Hinweis für die Wahrheit oder die Wichtigkeit einer Person wie Jesus oder Paulus, die sagen etwas an, die kündigen etwas an und es ereignet sich am Ende auch. Also im Grunde ist der wahre Prophet immer im Unterschied zum Falschpropheten ganz schlicht der, dessen Ansagen auch passieren, ja. Und das waren apokalyptische Ansagen, wobei ich ihm das Wort apokalyptisch neu deute und sage, das geht nicht um das Ende der Welt, sondern es geht nur um das Ende der Welt, wie wir sie kannten bisher. Also es geht um eine Epochenwende und damit ist diese Apokalypse in den Heiligen Schriften, die ja ab dem 2. Jahrhundert vor Christus im Grunde erfunden wurde oder als Begriff erfunden oder begrifflich gefunden wurde. Diese Perspektive hat was mit den Aufkommen der Imperien zu tun und damit auch mit epochalen Brüchen, wenn ein Imperium zusammenbricht. Ne, die Römer kamen ungefähr 200 vor Christus auf und dadurch sind die Griechen untergegangen. Also es sind ja auch heute würde man sagen, geopolitische Veränderungen, große Shifts, die am Gange sind. Und die wurden auch geistlich eingeordnet, natürlich. Und die Propheten haben eben gesagt, aha, aha. Und sie hofften eben, und das war jetzt die spezielle Perspektive eines kleinen Außenseiter-Mikrovolkes von Israel eben, die sagten, ja, und unser Gott, der kann auch was, der wird eben auch so mächtig wie die Götter der Römer, die jetzt das Imperium hier stützen, ja. Also das war im Grunde ein ganz schöner Anspruch. Und kein Wunder, dass Paulus dann auch in die römischen Gefängnisse gewandert ist, weil er hat ja eigentlich den gesamten Machtapparat und im Grunde das ganze System komplett hinterfragt. Und das wäre jetzt die Frage, was der Glaube heute ist. Und wer Glaube heute ist eben leider, also seit das Christentum dann im Grunde sich wirklich empirisch, faktisch, dann in Europa platziert hat, ja, also seit 313 Konstantin und 385 ist, glaube ich, dann wurde es wirklich ein christliches Imperium. Seitdem ist das Ganze, hat sich nur weiterentwickelt und wir haben dann das Problem, dass wir ab der Aufklärungsepoche, die ja eben auch eine ganz klare, deutliche Epoche ist, die natürlich unterschiedlich früh begann, da kann man verschiedene Meinungen haben, aber jetzt ist sie voll da. Also wir sind in der Aufklärung, wenn nicht sogar in der Postaufklärung. Wir brauchen für eine neue Aufklärung ein neues Thema. Aber erstmal sage ich, diese Epoche hat aber dazu geführt, dass das Christentum, wie wir es kannten, das westliche Christentum im Niedergang ist. Und mit dieser Demütigung müssen wir jetzt erstmal leben. Und das ist die spannende Frage auch für Theologie und Theologen und Theologinnen natürlich. Was bedeutet das für unser Evangelium? Also die meisten machen das ja so, wenn wir eine ewig gültige, zeitlose, überkontextuelle Wahrheit behaupten, dass durch den Jesus am Kreuz irgendwie mythologisch irgendwie die Sünde der Welt geklärt wurde und damit irgendwie eine Verbindung mit Gott hergestellt wurde und da kann man hineintreten und dann ist es gut, dann trennt man das von jeglicher körperhaften bis hin zu politischen Verknüpfungen mit dem Kontext. Man macht das quasi hochgradig innerlich, als wären das Einzelwesen, die miteinander nicht verknüpft sind, die vor sich hin leben, ja. Ich denke genau andersrum und sage, und das ist für mich viel spannender und viel, viel plausibler auch, zu sagen, da gibt es eine Gemeinschaft, in diesem Fall ein Volk, das dann um Heidenvölkermitglieder erweitert wurde. Also Juden haben Heidenmission gemacht, oder ne? Der Paulus ging als erster Heidenmissionar in die Welt. Also wer hat die irgendwie kooptiert? Und die haben eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Narrativ. Und entweder das ist so stark und überzeugend, dass es eben viele ergreift. Und das ist damals passiert. Und immer mit politischen und Machtnebenwirkungen. Das ist überhaupt nicht auszublenden. Das hat immer was mit Machtverschiebungen und Nützlichkeiten und Zweckdienlichkeiten für alles Mögliche zu tun. Also es ist nicht rein innerlich. Und das geht dann immer weiter in der Kirchengeschichte. Und wir stehen jetzt vor der Frage, neuer Epochenbruch, die Postmoderne sagt uns, wir kommen hier irgendwie ans Ende der Moderne, die ist einfach nur schwierig. Wir haben sehr viele kritische Fragen, aber wir haben keine guten Antworten bisher. Und jetzt kommt auch noch als Krönung, der größte Verlust der Moderne, also einer der Verlustproduzenten ist eben durch unsere Wirtschaft haben wir den Planeten in den klimatischen Super-GAU geführt. Es ist das Anthropozän menschengemacht und jetzt stehen wir da wie die begossenen Pudel und müssen irgendwie ein Evangelium verkünden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du sagst, die innerliche Erlösung gilt trotzdem, ätschi-bätschi, die Welt geht zugrunde, aber wir werden irgendwie, keine Ahnung, ne, erlöst, erleuchtet oder was auch immer. Das ist die ganz, also die für mich nicht so gute Lösung, weil sie ganz schnell sowas wie eine Fluchtbewegung ist aus dieser Welt. Und davon hatten wir ja im Christentum genug, ne? Also die Hoffnung war ja immer auf eine bessere Welt danach. Und ich glaube, dass wir das Neue Testament besser interpretieren mit der historischen, narrativen Perspektive, wenn wir sagen, Jesus und auch Paulus haben nicht die bessere Welt danach gepredigt, sondern haben die neue Welt nach der politischen Wende gepredigt. Und das ist eigentlich das ewige Leben. Also das Wort ewiges Leben ist eigentlich der neue Äon. Und das ist nicht ein himmlisches Engel- oder Geisterwesen-Leben in einer Nicht-Welt sozusagen oder einer Himmelswelt. Und es ist eigentlich eine sehr irdische, aber ja, viel bessere Lebensform in dieser Welt. Und damit hätte ich einen ganz starken Impuls und eine ganz starke Möglichkeit zu fragen, um was braucht es eigentlich, damit das in dieser Welt jetzt Gestalt gewinnt. Und dafür braucht es Christen oder ein Narrativ, ein gemeinsames Narrativ, eine Community von Menschen, die alles tun, damit eben, wie ich vorhin sagte, die Metamoderne als, nennen wir es mal, als neue Utopie einer Gesellschaft möglich wird. Mit göttlichen und ja, mit geheilten, mit von mir aus geretteten Menschen, also Menschen aus ihrer Ich-Sucht oder aus bestimmten systemischen Logiken geretteten und sich herauswagenden Menschen. Es gibt also kein ewiges Evangelium, sondern ein kontextuell neu zu definierendes. Also die Frage ist nicht, wie, was hat Jesus in der Vergangenheit für uns bewirkt, sondern die Frage ist, wenn er denn überhaupt jetzt noch auf dem Thron sitzt und was heute bewirkt, was wird er denn für die Zukunft tun?
Ja,
Und da
total.
kommen wir an viele spannende Fragen der Auslegung. Da können wir noch mal rumfummeln oder auch nicht.
Total spannend. Also mich erinnert dieser ganze Ansatz sehr stark an den Ansatz von Duff King, hatte ich ja auch schon gesagt, von Presence TV in den USA, weil es einfach sehr, sehr ähnlich ist, diese ganze Lesart auch der Apokalypse. Und der sich ja auch ganz stark eben mit genau demselben, ja, im Grunde genommen metamodernen Geschichten, glaube ich, auseinandersetzt und da einfach sehr ähnlich unterwegs ist. Ich fand das damals auch schon total spannend. Ja, gerade weil es auch aus meiner Sicht sich sehr gut mit der mystischen Lesart der Bibel zusammenbringen lässt. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen reinhorchen. Also was ich jetzt so das Gefühl hatte, ist, ich war auf der Seite von dem Perryman und ich hatte so das Gefühl, dass er sehr viel eben, also ich finde es super, dass er quasi wirklich diese ganzen Prämissen weglässt, im Grunde genommen, die nichts mit dem Text selber und mit den Personen damals zu tun haben. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, wo ist denn Vielleicht beschäftigt er sich damit auch gar nicht. Seine mystische Lesart des Ganzen. Also spielt das bei ihm überhaupt irgendeine Rolle? Also zum Beispiel so Paulus als Mystiker oder vielleicht auch jetzt Jesus eben tatsächlich als spiritueller Lehrer. Ja, weil das wäre jetzt so eine Form, wie ich jetzt halt Jesus definieren würde. Also der ist für mich durchaus irgendwie, ja, der hat durchaus eine bleibende Bedeutung. Ja, und auch der kann uns eben, wie du sagst, jetzt für die Zeit, die jetzt ansteht und die Apokalypse, wo jetzt vielleicht jetzt ansteht, auch noch weiterhelfen, aber eben vielleicht auf eine andere Art und Weise als jetzt nur durch eine Rettung sozusagen, die durch seinen damaligen Tod am Kreuz vor langer Zeit sozusagen passiert ist, ja, sondern eher durch eine Art und Weise, wie wir heute auch wieder auf die Welt schauen können und mit dem konkreten politischen, was weiß ich, emotionalen, was uns alle umgibt und betrifft, besser lernen können, umzugehen damit.
Also angenommen, wir würden den Jesus mal als einen wichtigen Guru wahrnehmen und sagen, der hat uns was zu lehren. Also Guru ist ja das indische Wort für Lehrer, also wenn ich das richtig weiß, ne? Also im Grunde der Jesus als einer der geistlichen Lehrer. Was ist denn dann seine Lehre? Und das ist die spannende Frage. Und da gibt es jetzt sicherlich die Auslegungsfragen, die du ja, du hast jetzt gesagt, ich lese das mal mystisch oder wie auch immer, man kann es befreiungstheologisch lesen. Ich lese es jetzt mal jüdisch-apokalyptisch. Ja, also was lehrt er eigentlich? Und da projiziert man alles Mögliche in die Lehre des Jesus rein oder man holt eben. In der Gefahr steht man zumindest rosinenpickerisch was raus, ja? Eben von mir aus ein Lieblingswort. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen und macht daraus dann eine Gesamttheologie. Also das ist quasi die Essenz dessen, was Jesus uns bringen wollte, ist, dass das Ego, die Selbstaufgabe, also das Ego als egoistisches Böse zu überwinden in dem selbstaufgebenden, sich hingebenden, ich sag mal, ne, du weißt schon, sich selbst verlieren auf der einen Seite ist ja ein Paradox und dann findest du plötzlich doch dich oder das Leben auf eine ganz neue Weise. Also ich denke, das sind schöne Beispiele, die dann gerne genommen werden. Und ist die Frage, ob das der Schlüsselsatz eines Jesus war oder ob nicht vielmehr die Sachen, die weggelassen werden, also die auch in der Exegese historisch-kritisch eher eliminiert wurden bei Jesus. Nee, nee, hier hat nicht die jüdische Apokalypse hat ja gar nicht gehabt. Nee, nee, der war so ein anderer guter Tora-Lehrer und diese Apokalyptiker, das waren alles komische Gesellen. Das war ein langer Trend in der Auslegung. Und das wird jetzt gerade umgekehrt. Ja, seit Moltmann, der angefangen hat, zu sagen, die Apokalypse ist die Mutter aller Theologie. Apokalyptik war, das war in den 60ern ein Aufschrei, da war ein Bultmann-Schüler. Und das hat sich auch nicht durchgesetzt, aber da merkst du schon, da gingen dann diese Perspektiven in Konflikt miteinander. Und die apokalyptische Perspektive war immer eine Mischung aus, es gibt Engelwesen, Visionen, es gibt also sowas wie, wir nennen das heute eben besondere oder außergewöhnliche, außernormale Gotteserfahrungen. Und zugleich erzählen die aber ein Narrativ über eine politische Sozialwirklichkeit, die hier verändert werden soll. Also, die sind im Grunde die symbolische Verschlüsselung einer sehr realpolitischen Wirklichkeit, die eben, also der Satan zum Beispiel, ist im Grunde das geistliche, die geistliche Repräsentanz der inneren Macht des römischen Imperiums, ja? Und der stürzt jetzt, sagte Jesus. Ich sehe ihn vom Himmel fallen. Dann macht er eigentlich eine Ansage mit meiner Lesart, dass jetzt die bisher das Imperium Romanum zusammenhaltenden Göttermächte, dass die ihr Ende haben und dass das Ding fallen wird und dass wir keine Angst haben müssen vor dem Wüten dieses Satans, weil. Ja, und jetzt kommt die Frage, weil was? Weil wir das überwinden werden, weil die Engelmächte Gottes größer sind, weil, und dann, das sind aber alles mythologische Sprachformen. Und das kannst du natürlich mystisch nennen, weil man was sieht, ja? Also man sieht Bilder, innere und vielleicht auch äußere Bilder. Aber da die Botschaft oder das Narrativ, das damit gebaut wird, ist eigentlich ein sehr irdisch, politisch wirksames und leibhaftiges und damit gar nicht innerlich in der Versenkung sich befindliche, sondern es ist eher was sich in der Welt miteinander, im Dazwischen, zwischen den Menschen, in den Strukturen, in den Machtlogiken, bis hin zu den Kriegslogiken ausdrückt und umsetzt. Dann haben die gesagt, danach kommt ein tausendjähriges Friedensreich. Ja, wie geil ist das denn? Das wäre natürlich toll. Und das sind eigentlich die für mich wichtigeren Lehren eines Gurus, Jesus. Und dann wäre die Frage, okay, das Neue Testament hat bis zum tausendjährigen Reich gedacht. Das hat ja nicht mehr der Jesus, das haben ja die späteren, die Jünger, ne, also die Apostel dann erzählt. Wenn angenommen, das wäre so, dann wäre 313 im Grunde die Wende gewesen, dann ist der Messias also wiedergekommen, hat sein Imperium aufgerichtet, das dann ein christliches wurde. Und das hat dann jetzt 1000 Jahre, ne, 313, 1313, vielleicht noch ein bisschen länger. Also jetzt denkt man einfach mal weiter, die wussten ja, 1000 Jahre ist ja eine Symbolzahl für eine ganz lange Zeit, fast wie unendlich. Und dann ist die Frage, was kommt jetzt danach? Also, das war auch keine ständige Friedenszeit, aber es war schon auf eine Art doch wieder eine Friedenszeit, aber eben eine imperiale Friedenszeit. Dann hat der Pax Romana sich dann durchgesetzt. Es ist ganz komplex und ne, die Geschichte ist immer dreckig, also immer beides, Gutes und Schlechtes in einem. Aber mit dieser Idee habe ich zumindest eine Vision. Okay, jetzt nochmal die Frage, was würde der Guru Jesus denn heute lehren? Was ist denn, wenn der heute auftreten würde? Würde der was zur geopolitischen Lage sagen? Würde er sagen, welche Mächte sie er dahinter wahrnimmt und wie man die vielleicht stürzen könnte? Würde er was zu Davos sagen? Würde er den Reichtum anprangern, dass die wenigen Milliardäre die ganze Welt beherrschen? Wie würde er das, also das hat er ja damals schon getan, das wird er sicherlich tun. Also ich wäre da auf ganz anderen Themen als jetzt in so einem, ja, das auch, aber das ist nicht, und das Spannende ist, das ist nicht in der Bibel. Also du findest das kaum in der Bibel, das findest du höchstens in den esoterischen Nachschriften, also in den außerbiblischen, außerkanonischen Schriften. Da kamen dann solche gnostischen Perspektiven mit Seelenperspektiven, also die Seeleninnenreisen oder Außenreisen. Also das ist sozusagen das, was wir heute Psychologie nennen, also die Selbststärkung, die Selbstentwicklung, Entfaltung. All das ist wichtig. Das habe ich ja auch 25, 30 Jahre lang jetzt in der Selbsthilfegruppe Endlich Leben jahrelang traktiert. Nur es ist für mich immer nur eingebettet in eine größere Gesellschaftsperspektive, nämlich die Frage, wie werden denn diese geheilten Wesen, diese Menschen sich dann in einer politischen Ordnung organisieren? Wenn die alle AfD wählen, haben wir doch auch ein Problem. Also das geht ja auch nicht wirklich gut. Oder wenn sie den Planeten weiter plündern und das Klima anheizen. Das hilft ja alles nicht. Also darum braucht es ja immer die innere Transformation. Und da bin ich jetzt heute bei der Inner Development Goals, ja, also IDGs. Das ist auch eine Bewegung, die auch im Kontext der Metamoderne unterwegs ist. Und bei den SDGs, also den Sustainable Development Goals, also die wirklich Armut, Bildung und alles ansprechen und die bis hin zu Klima. Und das sind die eigentlichen Hauptthemen. Und wenn das Evangelium da nichts zu sagen hat, außer, ja, wir machen so dein Herz irgendwie fit oder stark oder du hast trotzdem Zuversicht, auch wenn alles den Bach runtergeht, wäre mir das sehr, sehr viel zu wenig. Da bin ich dann ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen diesen Spiritualismus, der eigentlich nur einen ganz kleinen Teil des großen Weltgeschehens im Blick hat.
Ja, spannend. Ja, also jetzt aus
Habe ich
integraler
jetzt zu lange
Perspektive.
gepredigt? Also ich rede hier vor mich hin. Also bitte unterbrechen Sie, Frau Hauser.
Nee, ich finde das total gut, dass du da so eine Bresche schlägst. Tatsächlich könnte man ja wirklich sagen, also das ist ja auch meine Beobachtung, dass man wirklich so. Es ist ja interessant, dass man in der spirituellen, ich nenne es mal spirituellen Szene oder so, also Christen oder Nicht-Christen, die sich halt der Mystik, sage ich mal, im weitesten Sinne irgendwie geöffnet haben, die halt zum Beispiel sowas machen, was ich alles für sehr wichtig erachte, dass man sich wirklich innerlich miteinander verbindet, dass man Traumata heilt und so.
Unbedingt,
Das,
ja.
genau, also das ist ja so diese eine Perspektive, die ist ja tatsächlich auch im Kommen, sage ich mal, so erlebe ich das zumindest. Und trotzdem finde ich es total wichtig, eben, dass du sagst, ja, das andere, das muss irgendwie dann mit dem, was so politisch, strukturell um uns herum uns umgibt, muss das natürlich irgendwie auch was zu tun haben. Also das darf sich nicht voneinander abkoppeln und das tut
Ja.
es ja ganz häufig.
Und wenn
Das ist
du,
natürlich sehr, sehr integral, sag ich mal, was du sagst. Es ist ja ganzheitlich. Also da bin ich voll bei dir. Genau, also weil für mich ist halt auch immer noch mal eine wichtige Frage bei all dem, was ich tue, was mich halt wirklich auch begeistert, so wirklich auch ja, so die Innenwelt wirklich kennenzulernen, auch den Zusammenhang, weil ich schon glaube, dass der Zusammenhang noch viel enger ist, als wir das allgemein in unserem Paradigma momentan wahrnehmen zwischen Innen und Außen. Also ich glaube, da gibt es eine viel, viel engere Verbindung. Und trotzdem finde ich das wichtig, weil das dient wirklich auch als Korrektiv, vielleicht so dieses immer wieder zu schauen, was ja, wie wirkt sich das jetzt nach außen aus? Was hat es für einen Impact auf das, was ich vielleicht, aber nicht nur ich bescheiden, sondern auch die Gemeinschaft im Außen sozusagen lebt. So, also das finde ich schon ganz
Genau,
wichtig, die
wichtig, wichtig, wichtig,
Perspektive.
der
Ja.
Impact, ja, wäre für
Ja.
mich auch das Schlüsselwort. Ohne Impact ist alles nett und nett ist, ne, das kleine Wort von der Schwester, du weißt schon. Auf jeden Fall ist für mich eben immer der Versuch, in allen vier Quadranten des Wilberschen Quadrantensystems zu bleiben, ja. Also nicht nur die Innenseite, sondern auch immer die Außenseite, ob individuell oder kollektiv. Also wenn wir für die vier Quadranten ein Evangelium hätten, wäre das immer besser als nur für einen Quadranten. Vielleicht kann man das, ne, ich habe es nochmal mit anderen
Ja.
Worten jetzt gesagt, die gute Balance und dass das Ganze also indem ich mich jetzt so gegen etwas auflehne und sage, nee, diese Innerlichkeit will ich jetzt nicht, sage ich ja nicht grundsätzlich, die ist an sich schlecht, sondern ich sage nur, sie ist zu einseitig. Und sie führt dann in der Einseitigkeit auch wirklich auf Abwege. Also die Gefahr ist ja, dass man sich damit begnügt, das Politische wirklich aufgibt, also die klassische Flucht in einen innerlichen oder jenseits unpolitischen Jenseitsglauben. Also ich erwarte alles für meine Seele und alles dann für eine schöne Existenz im Himmel. Da waren wir Christen eher leider ein schlechtes Beispiel, weil dann mussten der Sozialismus und der Kommunismus kommen und sagen, ihr habt aber die Verhältnisse außen wirklich sowas von egal sein lassen. Ihr habt einfach die feudalen Herrscher da machen lassen und habt euch innerlich irgendwo für euch in heiligen kleinen Zirkeln getroffen und das war genug. Das war der Pietismus. Na, der Quietismus eigentlich, also der nicht politische Pietismus, die Aufbruchsbewegung in der Romantik und in der Moderne. Das kann es nicht sein. Jetzt haben wir den anderen Pietismus, der sich mit Trump verbündet. Also ich sag mal, der evangelikale Weiße, die dürfen sich eigentlich nicht evangelikal nennen, aber die Nachbarn machen das natürlich, die koalieren quasi mit einer rassistischen Weltherrschaftsideologie. Komischerweise plötzlich, ne? Also da merkst du, da kriegen wir ja auch komplett die Pickel. Und jetzt müssen wir ja eben eigentlich im Namen des Christentums, wenn wir das überhaupt noch gut finden, müssen wir das zumindest retten, dass es nicht wieder eine imperiale Welteroberungslogik bekommt für weiße reiche Leute. Und das kannst du auch nur tun, indem du zum Beispiel sagst, also ich entmachte jetzt mal so ein paar Narrative und sag, der kosmische Christus ist auch in der Gefahr, imperial missbraucht zu werden, weil er natürlich eine Übermacht ist, der alle Religionen und alles hübsch vereint, ja? Unter dem kosmischen Christus sind sie dann alle zusammen. Das ist natürlich eine Perspektive aus dem Christentum heraus, das mal eine Weltherrschaft hatte. Jetzt aber untergeht gerade. Zumindest im westlichen Kontext.
Ja, das ist spannend, wobei
Merkst du
natürlich,
was? Da könnte man das vom Wording und vom Konzept her nochmal fragen, ob die Idee so wirklich so richtig gut ist, weil die Gefahr ist jedenfalls groß, dass man wieder ein kosmisches Christentum, ein kosmischer Christus orientiertes Weltchristentum bauen möchte, ja? Vielleicht ist es aber ganz was anderes, was wir in der Metamoderne brauchen. Und darum nennen wir unsere Bewegung ja auch Transchristentum. Also das war mal so ein Wort, um uns so ein bisschen aus dieser Schlinge zu ziehen, um nicht mit dem imperialen, konstantinischen, machthungrigen, wir erobern die Welt und wir missionieren die gesamte Welt, Christentum, weiterzumachen, sondern wir wollen eigentlich das transzendieren oder überwinden, darüber hinausgehen und sagen, okay, wenn es denn noch überhaupt einen Wert hat, dass dieser Christus, also dieses Symbol, dieser Jesus, der historisch war und der die Idee des Christus, also des gesalbten Messias, das eigentlich im jüdischen Kontext des politischen Befreiers, wenn das irgendwo noch Wirkmacht haben sollte, also wenn das Wort noch irgendwie zu retten ist, dann aber bitte ohne alle imperialen Ansprüche, ohne eine Wiederevangelisierung der gesamten Welt, nach dem Motto, die müssen alle das eine wahre, überzeitliche Evangelium jenseits aller Völker hören, also das nicht jüdische, ne, sondern ein ideales Erlösermythos-Evangelium. Also das alles lassen und jetzt mal gucken, was wäre denn das Neue? Was bleibt denn da noch übrig oder was kommt denn da hinzu? Auf dieser Suchbewegung sind wir jetzt unterwegs und diskutieren das intern ganz heftig. Wir haben dann so eine kleine Gruppe von 4 Nasen oder 5 Nasen, die jetzt miteinander ganz schlicht ja, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven drauf schauen, also Wissenschaftsperspektiven auch. Es ist wie so eine Art Arbeitskreis, nennen wir es doch mal so. Und so ein bisschen davon sickert dann durch auf unserer Homepage, in der Abteilung Labor, kommt ein bisschen fachliche Sachen rüber. Und in so einem Newsletter kriegst du dann so etwas lockerflockige, alltagstauglichere, schlichtere, einfachere Sprache, also so ein bisschen anwendungsorientierteres Denkanstöße. Das sind alles eher Fragmente, das ist alles noch nicht, und das wird vielleicht auch nie so ein schönes wie sagt man, systematische Theologie werden, also so ein dicker Band, wo alles drin eingeordnet wird, man hat es jetzt, ne? Das ist, vielleicht ist das vorbei, vielleicht gibt es das gar nicht mehr. Die großen systematisch-theologischen Entwürfe des 20. Jahrhunderts waren ja auch, ne, wie die Dinosaurier noch, der letzte, der Pannenberg, auch einer, den ich sehr liebe, also der Pannenberg hat es nochmal gebracht. Und danach bröckelt das alles in so kleine Versuche. Und vielleicht ist das aber auch Ausdruck dieser Komplexität und der metamodernen Vielfalt, dass es eigentlich gar nicht mehr das eine wahre große Bild gibt, sondern dass man vielleicht demütiger werden muss, um zu sagen, meine kontextuelle Brille oder Sicht, die bringe ich mal ins Gespräch und mal schauen, was du bringst.
Ja. Ja, wow, du hast gerade wirklich schon zwei Fragen, was sie in einem vorweggenommen. Genau. Ich
Och,
wollte einfach
och, och.
nochmal, ja, du warst total in Fahrt. Nicht mehr zu bremsen,
Ja.
Helge. Das ist echt super. Und es ist auch echt ansteckend. Deswegen jetzt vielleicht doch noch die Frage. Also, ihr macht da so Denkarbeit gemeinsam, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt, wie ist es jetzt für Leute, die da jetzt zuhören oder so und die sich denken, hey, das ist irgendwie interessant oder spannend und da würde ich auch gerne irgendwie was machen. Oder vielleicht auch jemand, der einfach sagt, ich habe noch relativ wenig Ahnung, würde mich aber interessieren, was
Ja,
von euch zu lernen.
wir haben einmal die kleine, sagen wir mal, den Kern, die Kerngruppe, die einfach für sich gefunden hat, ja. Die sind eben, das ist das Problem so ein bisschen, die sind alle natürlich bis auf mich jetzt noch fröhlich in der Arbeit, also haben wirklich ihre Jobs und ihre Arbeitsfelder und sind sehr engagiert und haben dann auch nicht so viel Zeit, ganz schlicht. Dann bleib ich jetzt übrig. Wir hatten vor einem Jahr noch gedacht, die Kraft ist da, dass wir so eine Art Salon anbieten, also einen Austauschraum, in dem man, metamoderner Salon nennen wir das, in dem man eben diese ganzen Fragen dialogisch vor allem versucht auszudiskutieren oder miteinander zu diskutieren. Also so sagen wir mal eine Zoom-Konferenz eben mit Interessierten. Wir haben es leider nicht geschafft, wirklich, wir wollten immer, haben es aber nicht, die Energie war nicht da, um jetzt für dieses Jahr neue Termine festzulegen. Nur wenn wir es nur dreimal oder viermal im Jahr machen, aber vielleicht schaffen wir es noch. Das wäre ein ganz praktischer Punkt und da kann sich dann jeder anmelden, ja. Was jetzt gerade läuft, ist, dass ich eine junge Predikantin aus unserer Gemeinde habe, mit der ich im Grunde ko-kreativ diese Themen alle bewege. Und da gibt es einen Audio-Podcast. Da kann man auf jeden Fall mitlauschen, was uns da gerade so beschäftigt. Und ich bringe auch immer das, was wir in diesem engeren Arbeitskreis quasi besprechen. Also diese Themen kommen dann auch in diesen Audio-Podcast vor. Oder sie kommen noch mal in dieser schriftlichen Labor. Also da schreibe ich mehr oder ich nehme auch die KI zum Teil jetzt dazu. Die kann dann auch mal hübsch Audio machen. Also wenn man gerne hört, kann man dann auch KI hören. Aber grundsätzlich versuche ich dann auf Autoren, auf Bücher, auf Impulse hinzuweisen und das zu verknüpfen, immer mit der Forschungsfrage, wir sind auf dem Weg ins Transchristentum, das wir alle noch nicht verstanden haben, was das ist. Und wir sind schon im Anbruch der Zeit, im Zeitalter der Metamoderne. Auch da gibt es schon viele Menschen, die da sozusagen so ticken und so sich so in dieser Richtung aufbauen und aufstellen. Und jetzt müsste es noch die Theologie und die Spiritualität für dieses neue Zeitalter geben. Und da forschen wir alle noch ein bisschen und gucken, wie es geht.
Ja, ich mache den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein für euch. Ich fand es mega spannend, dir zuzuhören. Also,
Ich
ich
fand es
glaube,
jetzt gerade
man.
leider ein bisschen einseitig, aber
Gut, aber damit verabschiede ich dich jetzt erstmal offiziell. Liebe Hegge, es war sehr anregend, mit dir zu sprechen und ich nehme einige Impulse mit und ich hoffe sehr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr auch das ein oder andere für euch mitnehmen konntet.
liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonnier doch einfach den Podcast und teile ihn mit anderen über Facebook, WhatsApp, deine Mails oder auch einfach mündlich im Gespräch mit deinen Freunden und deinen Freundinnen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.